Ja, das ist einfach schön, das zu erleben, wenn wir es zulassen, dass Gott der Mittelpunkt in unserem Leben ist, wenn wir es schaffen, loszulassen, ihm zu vertrauen, dann die Erfahrung machen dürfen, er hat recht, er steht zu seinem Wort. Ich bin auch wieder ganz bewegt darüber, wie heute Morgen schon so der rote Faden erkennbar ist, wenn man Gott das abgibt, diesen Gottesdienst. Der Perikopenpredigttext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, führt uns zum Römerbrief, Römer Kapitel 7. Der Römerbrief ist ja eigentlich ein schwieriges Kapitel, vielleicht zu schwierig für einen Laienprediger. Und ich habe ihn mehrmals gelesen nach allen möglichen Übersetzungen und ich habe dann gefunden, dass die neue Genfer Übersetzung mir am einleuchtendsten war und aus der werde ich das gleich vorlesen. Aber zuvor möchte ich bin heute Morgen mehrmals angesprochen, warum hast du dich denn heute Morgen so schick gemacht? Das ist ja nicht schick, das ist altmodisch. So geht man heute eigentlich hier bei uns nicht mehr so um. Aber ich habe gedacht, wenn die Nachrichtensprecher im Fernsehen, die überwiegend schlechte Nachrichten zu verbreiten haben, sich so anziehen, warum soll ich, der ich heute Morgen eine gute Nachricht zu verbreiten habe, mich nicht auch mal so anziehen, mal anders, als ihr es gewohnt seid. Ja, bevor ich jetzt den Predigtext lese, möchte ich euch ein Lied nicht vorsingen, nein, lesen. Ich liebe die neuen Lieder, die sind zum größten Teil so schön und ich singe die von Herzen mit. Aber ich bin mit alten Liedern groß geworden. Und immer wenn es irgendwie kritisch wird, fallen mir die alten Lieder ein. Und ich habe hier so ein Lied, das ist auch ein Gebet. Und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Als Gebet. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Sinnen und Begier hin auf dich und deine Lehren, dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren, mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren. Unser Bitten, Flehen und Singen, lass Herr Jesu wohl gelingen. Und nun zu dem Text, lese nach der neuen Genfer Übersetzung, wie gesagt, weil mir die am einleuchtendsten war. Da heißt es ab Vers 14: Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde in mir. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde in mir, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem Elend befreien? Doch und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig so, wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Habt ihr alles verstanden? Schwierig. Da ist so viel von Gesetz und von Gesetzmäßigkeit die Rede. Und darüber wollen wir uns heute Morgen ein bisschen Gedanken machen. Ich möchte versuchen, von den vielen Gedanken, die mir da durch den Kopf gegangen sind, etwas wiederzugeben, was ich verstanden habe. Ob es richtig war, das dürft ihr prüfen. Deswegen habe ich der Predigt die Überschrift gegeben: Gebot, Gesetz, Naturgesetze. Wo liegt da der Unterschied? Paulus spricht hier so viel von Gesetzen und Gesetzmäßigkeit, da kann man so ein bisschen durcheinander kommen. Im 7. Kapitel dieses Römerbriefes hat Paulus sehr langatmig und ausführlich über den Zweck und den Sinn, aber auch über die Dynamik des Gesetzes uns das versucht zu erklären, aber auch über die Ohnmacht, die das Gesetz gegenüber hat, vor allen Dingen gegenüber dem Naturgesetz. Das hat er in seinem eigenen Leben erfahren und das finde ich so wertvoll, dass der Paulus uns hier nicht eine Theorie weitergibt, sondern aus seinem Leben erzählt. Und das hat die Sache für mich so spannend gemacht, dass Paulus in sein Herz, in sein Innerstes hineingucken lässt, so wie wir es heute Morgen auch in den Zeugnissen gehört haben. Dieser Abschnitt ist deshalb für mich so wertvoll und so interessant, weil Paulus ja eigentlich als das große Vorbild, für mich jedenfalls immer war, der Apostel, der so hoch stand, das ist ja eigentlich unerreichbar für uns normale Menschen. Und der erzählt von Versagen, von Kämpfen, von Dingen, die er nicht hinbekommen hat. Er erzählt von Niederlagen. Aber er zeigt uns auch einen Weg, wie man da herauskommen kann. Die erste Feststellung, die er in Vers 14 macht, sagt: Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben. Diese logische Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, heißt dann auch: Wenn es von Gott gegeben ist, dann ist es auch gut. Das Gesetz ist gut, weil alles, was von Gott kommt, ist gut, weil Gott gut ist. Das ist eigentlich logisch. Und so bestätigt er das ja dann auch im Vers 16. Aber jetzt die Frage an uns: Würdet ihr das unterschreiben, dass das Gesetz gut ist? Was ist denn an dem Gesetz so gut? Dass es uns jeden Tag zeigt, was wir nicht hingekriegt haben? Was wir falsch gemacht haben? Ist das wirklich gut? Ich denke, um so komplexe Fragen besser zu verstehen, ist es immer gut, wenn man ganz am Anfang von der Bibel anfängt, ganz vorne. Ich finde das so interessant. In wie vielen Gesprächen oder Erklärungen kommt man immer wieder an den Anfang und das ist auch eigentlich richtig. Wenn man sich verlaufen hat, muss man wieder dahin, wo der Anfang war, wo man falsch abgebogen ist, wo man irgendwas übersehen hat. Gab es am Anfang bei Adam und Eva schon ein Gesetz? Ich meine nein. Aber es gab ein Gebot. Und ein Gebot ist noch nicht ein Gesetz, so habe ich das jedenfalls gelesen. Wenn ich Wikipedia nachgeschlagen habe, dann heißt das: Ein Gebot ist eine verbindliche Anweisung, die als positives Gebot oder als negatives Gebot, also als Verbot, gefasst sein kann. Gebote sind allgemein nicht einfach Gesetze, da nicht jedem Gebot auch Gesetzeskraft innewohnt oder zugeschrieben wird. Das ist also die Definition von Duden oder Wikipedia und Ähnlichem. Um das ein bisschen anschaulich zu machen, wir kennen ja, glaube ich, alle aus der Straßenverkehrsordnung so dieses Gebot und Verbot. Die Gebotsschilder, das sind die blau-weiß, da wissen wir, das ist gewollt, das ist Gebot, und die rot-weißen, das ist Verbot. Und wir wissen, wenn wir das nicht befolgen, dann hat das irgendwie Konsequenzen, mehr oder weniger. Also, wenn ich das blau-weiße Schild, den Mama oder Papa, ein Kind an der Hand sehe, dann weiß ich, das ist ein Fußweg. Und wenn ich mich auf diesem Fußweg befinde, als Fußgänger oder mit einem Kinderwagen, dann bin ich gut unterwegs. Da habe ich meine Rechte, da wird mir wahrscheinlich auch nichts passieren, das ist alles okay. Und dann gibt es auch den Fahrradweg, den erlebe ich auch sehr häufig. Wenn ich da mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich da gewisse Rechte, dann ist das okay. Problematisch wird das, wenn ich das einfach so vertausche. Wenn ich mit dem Fahrrad auf dem Fußweg fahre, dann ist es schon gefährlich. Und umgekehrt, wenn ich als Fußgänger auf dem Radweg fahre, dann klingelt er nicht nur, da hat er mich vielleicht auch schon angefahren, der Radfahrer. Und ich habe dann noch nicht mal recht. Als Gott die ersten Menschen geschaffen hat, gab er ihnen also so ein Gebot. Zunächst einmal. Er hat den Menschen beauftragt, gibt den Tieren Namen, bebaut den Garten, erhaltet ihn, macht euch die Erde untertan, erforscht sie, herrscht über die Tiere, verwaltet eben dieses ganze Geschäft, regieren sollt ihr. Ich würde sagen, das wäre so ein blaues Schild mit dem weißen Hintergrund. Das ist ein Gebot. Und wenn der Mensch sich in diesem Bereich bewegt oder bewegt hätte oder hat, dann ist er auf gutem Weg. Aber dann gab es auch noch dieses andere Schild da. Von diesem einen Baum sollst du nicht essen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon gefragt habt, warum hat Gott diesen einen Baum nicht einfach weggelassen? Hätten wir das Problem doch nicht gehabt. Wäre für Gott auch kein Problem gewesen, hätte er machen können. Aber er hat es aus gutem Grund nicht gemacht. Warum? Weil er uns Menschen anders geschaffen hat als den Rest der Schöpfung. Er hat uns Menschen ausgestattet mit der Fähigkeit zu entscheiden. Wir können eine Sache beurteilen und können uns entscheiden. Das können die Tiere nicht. Die Schwalben, die kommen im Frühsommer zu uns, die legen Eier, ob sie wollen oder nicht, ziehen die Jungen groß und verschwinden wieder. Das hat Gott in sie hineinprogrammiert und die können gar nicht anders. Und jetzt könnte ich so alle Tierarten durchgehen, die sind programmiert. Gott hat uns nicht programmiert. Wir sind keine Roboter, menschliche Roboter. Wir sind Wesen nach dem Bilde Gottes, mit der Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und wir können das unterscheiden aus Liebe für eine Sache. Wir können aus Respekt, aus Vertrauen, aus Verantwortungsbewusstsein heraus Entscheidungen treffen. Das kann der Rest der Schöpfung nicht. Wenn dieses rot-weiße Schild, sage ich mal, im Garten Eden nicht gewesen wäre, dann hätten diese Fähigkeiten, die Gott uns in uns Menschen hineingelegt hat, nie zum Tragen kommen können, sich nie entwickeln können. Da hätten wir gar keine Möglichkeit gehabt, an der Stelle uns fördern zu lassen und uns zu üben. Deswegen hat Gott das so gemacht. Weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und der Mensch hat durch Überheblichkeit, durch Selbstüberschätzung, durch Geringachtung diese göttlichen Fähigkeiten einfach missachtet. Oder nach seinem eigenen Gutdünken eingesetzt. Die ersten Menschen mussten eine Gesetzmäßigkeit erfahren und wir bis heute auch. Eine Gesetzmäßigkeit, von der auch der Paulus spricht, auf die wir persönlich gar keinen Einfluss haben. Die Wissenschaft nennt diese Gesetzmäßigkeit einfach Naturgesetz. Naturgesetz ist das. Und auch dazu eine Erklärung wieder aus Wikipedia. Naturgesetze sind in der Naturwissenschaft ausnahmslos geltende Regeln für den Ablauf eines Geschehens. Am Anfang dieses Artikels stand dann so mit Fragezeichen, wer hat eigentlich die Naturgesetze gemacht? Und da dachte ich ja, jetzt kommt eine richtige Antwort. Wer hat denn die Naturgesetze gemacht? Und da stand dann nur, es ist aus Beobachtung abgeleitete Theorie. Also bitte. Aus Beobachtung abgeleitete Theorie. Wir klugen Menschen, die wir so schlau sind, wir können aus Beobachtung Feststellungen machen, wie bestimmte Dinge unter gewissen Konstellationen funktionieren und ablaufen. Aber wir können sie nicht verändern, nicht aufhalten. Und jetzt begebe ich mich auf ganz dünnes Eis. Ich weiß, ihr müsst das verzeihen. Ich bin nach dem Krieg auf der Dorfschule groß geworden, 8 Klassen nur. Und da hatten wir nicht so viel Physikunterricht. Da hieß damals übrigens auch noch Naturlehre. Wir hatten Naturkunde, das war, glaube ich, dann die Biologie, und Naturlehre, da hat man uns erklärt, wie gewisse Sachen, wie wir heute als Physik kennen, funktionieren. Der Christian, der würde an der Stelle viel schönere Beispiele haben. Ich werde also ganz einfache Beispiele sagen, an denen ich das verstanden habe, was es heißt Naturgesetz. Wenn ich zum Beispiel dieses Glas Wasser in eine Gefriertruhe stelle, die minus 20 Grad hat, dann wird nach einer gewissen Zeit das Wasser zu Eis, nicht mehr so wackeln wie jetzt, vielleicht sogar das Glas platzen. Weil, warum? Weil das Naturgesetz das so vorschreibt oder wir haben das so beobachtet, so wird es sein. Wenn wir dieses Wasser jetzt erwärmen, über 90 Grad, dann wird das verdampfen, weil es dann leichter ist, als die Luft nach oben steigen, sich oben abkühlen und als Wassertropfen wieder runterkommen. Das nennen wir dann auch Naturgesetz. Und da kann man auch nichts dran rütteln. Ja, wenn man manipuliert schon. Man kann in das Wasser Frostschutz reinmachen und dann friert es nicht bei 20 Grad. Ja, aber das ist ja auch kein Wasser mehr. Dann ist es ja schon ein Gemisch. Und jetzt können wir so weitergehen. Wenn ich dieses Glas Wasser jetzt da fallen lasse, dann fällt das nicht an die Decke, sondern dann fällt das nach unten. Es wird umkippen, das Wasser wird auslaufen, vielleicht sogar das Glas kaputt gehen. Das wissen wir alles. Warum passiert das? Weil das Naturgesetz das so vorschreibt. Haben wir erkannt. Und jetzt könnten wir da durchgehen, alle möglichen Naturgesetze erwähnen. Vom Schall, vom Strom, von ich weiß nicht was. Wir können diese Gesetze durch Beobachtung, wie wir es schön gelesen haben, nachvollziehen. Wir können sie teilweise auch erklären, aber wir haben keine Möglichkeit, es wirklich zu verändern. Das kann nur der, der diese Gesetze gemacht hat. Und dieser Wer ist Gott. Der hat die Gesetze gemacht und der ist auch in der Lage, sie zu verändern. Auch dafür habe ich Beispiele. Hochzeit zu Kanaan. Wein. Jeder von uns weiß, wie man Wein macht nach dem Naturgesetz. Nicht? Die Trauben gepresst, der Saft gefiltert, zum Gären gebracht, stehen gelassen und dann ein wunderbarer Wein. Der Jesus sagt, macht dieses Tröge da voll Wasser, normales Wasser, und jetzt bringt es zum Speisemeister, probiert mal, fantastischer Wein. Das ist doch gegen das Naturgesetz, oder? Oder die Sturmstillung auf dem See. Wir wissen, zwischen Hochdruckgebiet und Tiefdruckgebiet wird ein Luftausgleich sein, der wird auch ganz heftig sein können. Das nennt man dann Sturm oder Hurrikan. Das ist Naturgesetz, das kennen wir. Aber wir können es doch nicht aufhalten. Und der Jesus spricht ein Wort und stille war es auf dem See. Der hat das Naturgesetz außer Kraft gesetzt. Er konnte das. Oder nehmen wir das Brotwunder. Ich denke, jeder von uns weiß, wie man Brot backt nach dem Naturgesetz. Bestimmt nicht durch Brechen und Verteilen wird sich's vermehren. Das wird kein Mensch käme auf die Idee, weil das Naturgesetz an der Stelle uns was anderes zeigt. Und der Herr Jesus, der sagt, macht das so. Und es hat funktioniert. Der Lazarus, der war tot. Kein Arzt, kein Medizinmann hätte ihn zurückholen können. Er war 4 Tage tot, er hat schon gerochen. Und Jesus sagt, komm zurück. Gegen das Naturgesetz. Er war in der Lage, das Gesetz zu verändern. Und die ganzen Krankenheilungen und so weiter. Nochmal kurz zurück zum Paradies. Worauf hat Gott Adam hingewiesen? Wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Klare Ansage. Naturgesetz, von Gott gemacht. So ist es. Der Ungehorsam, die Sünde der Menschen, eine Zielverfehlung, hat als Konsequenz immer den Tod. Auch das ist ein Naturgesetz, das Gott gemacht hat und wir nicht einfach außer Kraft setzen können. Gott hat den Menschen davor gewarnt. Der ist da nicht ohne Wissen hineingestolpert, sondern hat ausdrücklich gesagt, hier, pass auf, das ist mein Gesetz. Und wenn du dieses Gesetz missachtest, wirst du die Konsequenz erleben. Ob du willst, ob es dir passt oder nicht. Und der Mensch durfte sich frei entscheiden. Das ist das Unfassbare. Gott in seiner Größe lässt es zu. Warum? Weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Weil er sagte, ich habe euch Menschen die Fähigkeit hineingelegt, euch zu entscheiden. Und ich warte darauf, dass ihr euch gut entscheidet. Ich kann mir vorstellen, dass das Herz Gottes geblutet hat, wie manchen Eltern, die sehen, dass ihre Kinder einen falschen Weg gehen. Aber haben sie auch die Kraft, es wirklich loszulassen, um dann zu erfahren, Gott hat recht. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Adam musste sterben, weil er das Gebot, das Naturgesetz Gottes verlassen hat. Adam ist ja nicht augenblicklich tot umgefallen. Und da denkt ja manch einer, hat das vielleicht doch nicht so ganz gestimmt mit dem Gesetz. Ja? Wer am Donnerstag am roten Faden war, und ich will euch jetzt nicht die lange Nase machen, aber da haben wir uns auch über das Thema so ausgiebig unterhalten. Das war so einleuchtend, was da passiert ist, als der Mensch das Ebenbild, die Ebenbildlichkeit Gottes verloren hat. Da war ja nicht nur, dass der leibliche Tod beim Adam eingetreten ist, zwar erst nach 930 Jahren, aber er ist eingetreten. Gott hat zu seinem Gebot gestanden. Er hat viel mehr verloren als das. Alle, die nach Adam geboren wurden, hatten die Ebenbildlichkeit von Adam. Nicht mehr die Ebenbildlichkeit von Gott. Das war ein anderer Mensch. Das war nicht mehr der Mensch, den Gott geschaffen hat in Vollkommenheit und für Ewigkeit. Ich habe gedacht, vielleicht ist das der Grund, warum so viele Menschen, die Evolution glauben, dann lieber vom Affen abstammen wollten, dann hätten sie nicht das Erbgut von dem sündigen Adam. Vielleicht war das schon ihre Idee, ich weiß es nicht. Aber jetzt kommt auch noch eine gute Nachricht. Gott hat ja dem Adam auch eine lebendige Seele gegeben. Und diese lebendige Seele, die ist nicht betroffen von dem irdischen Tod, sondern die bleibt für Ewigkeit. Die lebendige Seele, die der Mensch hat. Und die Entscheidung ist, oder der springende Punkt ist, wo und in welchem Zustand werden wir die Ewigkeit verbringen? Sünde kann in Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit keinen Raum haben. Das ist auch eine klare Ansage von Gott. Also ein Sünder, der in Sünde stirbt, wird nicht in der Herrlichkeit Gottes ankommen, sondern er landet in der Gottesferne, weil es in der Nähe Gottes keine Sünde geben kann. Damit wir uns hier nicht falsch verstehen, möchte ich ein paar erklärende Worte noch dazu sagen. Die Bibel macht meines Erkenntnisses nach einen Unterschied zwischen einem Sünder und einem begnadeten Sünder. Ein begnadeter Sünder, der weiß um Vergebung. Der hat das Angebot unseres Herrn Jesus angenommen und sich seine Schuld vergeben lassen. Und das beinhaltet die Schuld von vorgestern, von gestern, von heute und auch von morgen. Wer den Herrn Jesus angenommen hat, braucht sich darüber keine Sorgen zu machen, dass wenn er jetzt plötzlich stirbt und hat vielleicht noch eine Sache nicht bekannt, dass der verloren geht. Paulus ist an der Stelle mir ein großes Vorbild, eine hilfreich gewesen. Da schreibt er doch dem Timotheus in 1. Timotheus 1, 15, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Paulus. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Und ein Sünder, der diese Errettung ausschlägt, nicht annimmt oder für unnötig hält, landet in der Ewigkeit in der Gottesferne. Und die Bibel beschreibt diesen Ort mit Hölle. Hölle. Und wir haben in unserem Sprachgebrauch dann unsere Vorstellung, was wir damit verbinden. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt mit dem Versuch zu erklären, was ich zwischen Gebot, zwischen Gesetzmäßigkeit und Gesetz verstehe. Ich möchte das so kurz auf den Punkt nochmal zusammenfassen. Gebot ist eine wohlwollende Hilfe im Leben, alles richtig zu machen, damit es gelingt. Der Grundgedanke eines Gebotes ist von Liebe und voll Wohlwollen geprägt. Naturgesetz ist eine Schöpfung Gottes, die wir zwar durch Beobachtung erkennen und auch ein Stück weit verstehen können, aber wir können sie nicht aufheben. Und Gesetze sind so etwas wie die Leitplanken auf der Straße. Sie wollen Schlimmeres verhindern. Und jetzt müsste man noch eingehen auf die ganze Gesetzesthematik, aber das würde heute Morgen zu weit führen. Wenn wir jetzt mit diesem Hintergrund uns noch einmal dem Text zuwenden und Paulus seine Aussagen ansehen. Er hat gesagt im Vers 14, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden. Das wissen wir. Und in Klammern, und es ist gut, das Gesetz. Und jetzt führt er fort, ich aber, ich bin in meiner eigenen Natur meiner eigenen Natur ausgeliefert, Klammer auf, dem Gesetz des Fleisches. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Elberfelder sagt versklavt. Um es deutlich zu machen, ein Sklave hatte keine Rechte, der war hilflos der Sache ausgeliefert. Paulus sagt dann weiter, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil. Ich tue das, was ich verabscheue. Das ist das Gesetz des Fleisches. Das kann ich aus eigener Kraft nicht aushebeln. Das sagt Paulus. Paulus, der war doch bekehrt. Der hat eine Wiedergeburt erlebt. Der war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sein Geist war erfüllt mit dem Geist Gottes. Und er war willens und festem Entschluss, Gott zu dienen mit ganzem Herzen. Der geistliche Paulus lebte aber auch noch im fleischlichen Paulus. Wie jetzt? Zwei Personen, wie sagt man, zwei Herzen schlagen in meiner Brust, das war mehr wie zwei Herzen. Paulus spricht davon, er hat es mit zwei Naturen zu tun. Die eine Natur, die ist geistlich, die ist auf Gott ausgerichtet, die will auch das, was Gott will. Und die andere Natur, mein Fleisch, ist der Sünde ausgeliefert. Ich bin machtlos dagegen. Das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Und er spricht von den Kämpfen. Und er spricht vor allen Dingen davon, wie er diese Kämpfe immer wieder verliert. Ist das eine gute Botschaft? Ist das ein gutes Vorbild? Apostel Paulus verliert, tut das, was er eigentlich nicht will? Paulus nennt ja hier keine Details. Das hätte mich jetzt auch so ein bisschen interessiert. Was meinst du denn jetzt so konkret, wo du versagt hast, wo dieser Kampf da ist? Wir können vielleicht in unserem eigenen Leben ein bisschen umgucken. Und ich kenne euch ja nicht so doll. Ich kann nur von mir sagen. Mal so ein paar kleine Denkanstöße, wie so Kämpfe manches Mal aussehen. Morgens in der stillen Zeit, dein Herz ist ganz auf Gott ausgerichtet. Und du liest, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und sagst, ja, Herr, das will ich heute, dich bekennen, ich will dich loben, ich will für dich da sein. Du bist so dankbar für all das, was dir innerlich vorbeigeht, was Gott für dich getan hat. Und ja, dein Herz ist einfach voller Freude, fester Entschluss, ja, ich will Zeugnis geben. Und abends gehst du mit einem Arbeitskollegen essen oder mit einem ungläubigen Menschen. Und das wäre eine ganz gute Gelegenheit, jetzt beim Tischgebet so ein Signal zu setzen und das Thema auf diese Ebene zu heben und das, was du dir morgens vorgenommen hast, auszuführen. Und dann plötzlich ist da Menschenfurcht und Scham und tausend Gedanken gehen dir durch den Kopf, warum du es nicht tust. Und der Abend ist rum und du hast das Thema nicht angeschnitten. Und du gehst so klein nach Hause und sagst, wie konnte das passieren? Ich war doch morgens noch so fest entschlossen und jetzt habe ich versagt. Oder du sitzt so in so einer Predigt und hörst Gottes Wort und du bist so erfüllt von seiner Gegenwart. Und dann geht dir so durch den Kopf, eigentlich müsste ich ja jeden Tag so voll sein. Ich müsste eigentlich viel mehr Zeit mit Gott verbringen, mit Bibel lesen, mit Beten, auch tagsüber so. Du nimmst dir das am Sonntagmorgen jetzt fest vor, das wird die nächste Woche besser. Und dann kommt der Montagabend und dann fällt dir ein, ich habe Kochbuch gelesen, ich habe die Werbeprospekte gelesen, ich habe am Fernsehen gesessen. Ich hatte eigentlich für so viele Sachen Zeit, aber ich hatte heute die Bibel noch nicht in der Hand. Bin heute Morgen rausgegangen, habe ganz vergessen zu beten. Und da kommt sie und sagt, oh Herr, ich wollte doch und ich hatte es doch wirklich ehrlich gemeint. Und jetzt dieses Dilemma. Kennt ihr sowas? Das sind die Kämpfe, von denen Paulus hier spricht, denke ich. Ich denke, bei euch sind das andere Dinge, aber jeder, denke ich, hat verstanden, um was es geht. Und was kommt dann? Ich elender Mensch. Und dann verdammen wir uns selbst. Und dann dieser Hilfsschrei, wer wird mich erlösen aus dem sündigen Leib? Wann kommt endlich die Wende in meinem Leben? Paulus verrät uns den Weg und ich denke, das ist nachahmenswert. Er sagt, doch, es gibt einen Weg. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr Jesus, der ist in der Lage, diese Gesetzmäßigkeit, der ich unterliege, mein Fleisch, ist versklavt in Sünde. Das Gesetz kann ich nicht durchbrechen. Und wenn ich mir das 1000-mal vornehme, ich werde es nicht schaffen oder nur ab und zu mal. Es ist nur einer, der es wirklich, diese Gesetzmäßigkeit durchbrechen kann. Und von dem habe ich eben auch gesprochen. Jesus, der sagt, Sturm, sei ruhig. Und das ist kein einmaliger Akt, sondern die Bibel nennt das Heiligung. Oder seit Donnerstag habe ich dazugelernt, Errettung. Unsere Errettung. Und diese Errettung ist kein einmaliger Akt, ist auch ein einmaliger Akt, ja. Aber ist auch ein permanenter, ein fortführender. Wir brauchen täglich dieses Errettetwerden aus dem Leibe unseres Todes. Paulus, damit muss ich zum Ende kommen, Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Welt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas gut Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus sagt, wir müssen unser Denken erneuern lassen. Wir müssen von dieser Entscheidung, die in uns Gott hineingelegt hat, Gebrauch machen. Unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das ist unser Job. Und dann wird er uns auch verändern. Von oben nach unten. Oder in Römer 6, 18 schreibt er, ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden, und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zum Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Heiligung heißt abgesondert, anders als gewöhnlich, nicht im Mainstream unterwegs sein. Ja, das wollen, lieber Paulus, das habe ich auch, genau wie du. Und die Niederlagen erlebe ich auch, genau wie du, Paulus. Und das Umsetzen gelingt mir nur mit der Hilfe Jesu. Und dafür will ich ihm täglich danken. Willkommen in der Gemeinschaft der begnadeten Sünder. Amen.